Ja, dann begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung, auch wenn das etwas technisch eingeschränkt ist. Ich will versuchen, diese technische Einschränkung dadurch etwas wettzumachen, dass ich nochmal den Zusammenhang rekonstruiere, in dem ich jetzt mich befinde, weil das hat sich als doch relativ schwierig erwiesen. Meine zentrale These, die ich heute diskutieren möchte, ist, dass die Art des Philosophierens sich zwischen den Schulgründern und der Konsolidierung der hellenistischen Philosophenschulen verändert hat. Und dass diese Veränderung damit zusammenhängt, dass sich in der wirklichen Geschichte etwas verändert hat. Und diese Veränderung beziehe ich im Anschluss an einige Bemerkungen des Isokrates darauf, wie die, ich sag mal, transpolitische oder Transpoleis-Dimension der griechischen Welt sich entwickelt hat. Was man feststellen kann, im 4. und 5. Jahrhundert kommt es zu einer Entfaltung der griechischen Polisbildung, Koloniengründung überall und auf dieser Grundlage zu einer Entfaltung von Handel und auch für den Handel bestimmten Produktion. Ich erinnere nur an die attischen Vasen, die weltweit in der damals bekannten Welt als Prunkgefäße gehandelt wurden, aber auch die Terrakotten, die dann bei Heiligtümern eingesetzt wurden und so weiter. Es gibt eine Reihe von solchen damals weltweit gehandelten Handwerksprodukten, die auch schon, wenn man das mit modernen Maßstäben vergleicht, manufakturmäßig gefertigt wurden, wo gleichzeitig sich aber auch eine enorme Qualitätsentwicklung gezeigt hat, dass wir daran festmachen können, dass griechische Vasenmaler als erste überhaupt, meines Wissens jedenfalls, ihre Werke signiert haben. Also auf einer besonderen Prunkvase spielte dann die Signatur des Vasenmalers auch noch eine Rolle, um den Wert zu steigern. Ja, das ist so der Hintergrund. Es kommt also zu einer enormen Entwicklung der Warenproduktion und des Warenhandels in diesem gesamten Zusammenhang. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage nach dem politischen Zusammenhang jenseits der einzelnen isolierten Polis. Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass Aristoteles in seiner Lehre von der Polis, seiner Politik, darauf verwiesen hat, dass es wichtig ist, dass der Handel und die Gelderwerbskunst nicht überhand nehmen, sondern tatsächlich im Vordergrund die Reproduktion im Rahmen des Oikos steht und der Handel gewissermaßen zur Ergänzung für ein bisschen Luxus und zur Überbrückung von etwaigen Ausfällen eingesetzt wird, aber sich nicht verselbstständigen dürfe. Genau das passiert aber. Und Sie kennen auch aus Platons Politeia die Überlegungen zur Autarkie der idealen Polis. Ja, das gehört alles in diesen selben Zusammenhang. Entwicklung von Geldwirtschaft, Handel und entsprechender Produktion. Es ist nicht nur so, dass das, was sowieso produziert wird, gehandelt wird, sondern es wird für den Handel produziert. Und das hat eine ungeheure Dynamik. Und diese Dynamik geht über die einzelne Polis hinaus. Wir haben das am Beispiel Athens dann gesehen, wie Athen dann im Attischen Bund erst ganz viele Bundesgenossen findet und diese dann imperial bevormundet und ausbeutet. Aber der Attische Bund ist bereits ein erster Versuch, mit dieser Problematik des internationalen, sage ich jetzt mal mit einem anachronistischen Begriff, Raum der griechischen Welt tatsächlich Formen zu finden. Das ist auch damals diskutiert worden. Wie gesagt, Isokrates hat die Überlegung angestellt, was man machen könnte, um einen Bund von Polis zu gründen, der diese Funktion übernehmen könnte, ohne sozusagen so zu degenerieren, wie der Attische Bund das getan hat. Unter dem Gesichtspunkt habe ich mir jetzt mal drei Bünde angeschaut, die in der Tat damals eine Rolle gespielt haben, die so etwas eine Zeit lang, wie das wird dann in Wikipedia als Mittelmächte bezeichnet, das ist etwas unglücklich, weil das sozusagen der politischen Rhetorik von vor dem Ersten Weltkrieg entnommen ist, aber jedenfalls Gebilde mit einer gemeinsamen Außenpolitik und einer gemeinsamen Handelspolitik, das muss man, glaube ich, immer ergänzen, das steht so nicht bei Wikipedia, geschaffen worden sind, die eben neben den aufstrebenden Reichen, dem Reich von Makedoniens und dem auch schon intervenierenden Römerreich und dann später den Diadochenreichen, daneben existierte. Und das sind diese sogenannten Bünde. Drei Bünde habe ich mir näher angeschaut, etwas näher, also ich bin da nicht tief reingegangen, weil das dann wirklich eigene Forschung erfordert. Den Achaiischen Bund, und der kann man Wikipedia immerhin entnehmen, das ist der Wikipedia-Text, was ich Ihnen hier reinkopiert habe, entsteht überhaupt erst nach der Einführung demokratischer Verfassung. Na, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Übergang zur Demokratie in den Polis und dieser Öffnung in den internationalen Raum und Öffnung zur Geldwirtschaft hin. Dieser Zusammenhang ist nur ansatzweise erforscht und rekonstruiert, da ist noch einiges zu leisten. Aber immerhin kann man sagen, dass es diesen Zusammenhang gegeben hat und dass die Problematik der Bünde sofort entsteht. Mit der Einführung der demokratischen Verfassung wird ein Bund gebildet. Und zwar, denke ich, muss man hier eben interpolieren, dass dieser Bund die Aufgabe hat, sozusagen den Schutz des Handels und die Regulierung des Handels, von dem diese Polis leben, die sich eben im Zuge dieser Modernisierung, könnte man sagen, zu Demokratien entwickelt haben. Interessant ist auch aus dieser Mitteilung, dass ein Zeus-Kult als gemeinsame Organisations- und Orientierungsgrundlage genommen worden ist und dass dieser Bund dann eine militärische Expansion betrieben hat. Das gilt mehr oder minder für alle Bünde. Ja, also diese Bünde werden zu Trägern militärischer Macht. Ja, also Außenpolitik sollte man hier also nicht als Diplomatie primär verstehen, sondern als die Fähigkeit, mit militärischer Macht Handelswege zu schützen und Konkurrenten zu bekämpfen. Mal schauen. Dieser Achaiische Bund hat dann eine Rolle gespielt in der Opposition von Griechenland gegen die Unterwerfung oder Hegemonialisierung, muss man genauer sagen, durch König Philipp II. Von Makedonien und verschwindet dann erstmal und taucht dann wieder auf in der Zeit der Diadochen. Also als Formation, als Art des politischen Gemeinwesens, das gegenüber den Diadochenreichen eine Alternative darstellen soll. Es gibt dann hier diesen Bericht, dass das eben nicht, also entstanden ist es als Stammeszusammenschluss. Die Achaier waren eben einer der griechischen Stämme und die Polis, die dazu gehörten, haben sich dann gefunden. Ich denke, man muss das so sich denken, die haben einen eine Grundlage gebraucht, ein Kriterium, anhand dessen sie sich organisieren konnten. Das ist sicherlich nicht so, dass der Bund irgendetwas mit urtümlicher Stammesgemeinschaft zu tun hat, sondern es ist eine Struktur, die neu geschaffen wird, um die Bedürfnisse der Politik, der im Handel expandierenden Polis zu befriedigen. Bemerkenswert ist, dass wenn so ein neues Gebiet eingegliedert wurde, diese dortigen Politen, muss man ja sagen, das Bürgerrecht erhielten und entsprechend an der Regierung des Bundes beteiligt wurden. Also dieser Bund war eine bewusste politische Föderation. Es gab eine Volksversammlung, einen Rat, also eine Exekutive und auch Beamte. Und an der Spitze stand entsprechend der Zentralität der militärischen Aufgaben dann ein Stratege. So wie die Athener Strategen für die Kriegsführung wählte der Achaiische Bund gleich einen Strategen als Chef der gemeinsamen Administration. Der Böotische Bund, von dem sagt Wikipedia, dass er in seiner Geschichte zwischen den Polen eines Bündnisses prinzipiell gleichberechtigter Polis und dem Machtinstrument der stärksten Polis Theben hin und her geschwankt, gependelt hat. Damit ist das Problem relativ präzise beschrieben, dass diese Bünde versuchten zu behandeln oder dass diese Bünde hatten. Anscheinend hat sich dieser Bund dann immer stärker in Richtung einer thebanischen Hegemonie entwickelt, bis hin zu dem Punkt, dass Theben dann auch die militärische Macht des Bundes gegen abtrünnige Bundesmitglieder gerichtet hat. Ja, das andere ist dann, glaube ich, nicht mehr so interessant. Macht schon deutlich, Theben hat dann so ähnlich wie Attika, wie Athen im Attischen Bund schließlich diesen Bund hegemonial usurpiert und etwa nicht anerkannt oder nicht zugelassen, dass die auf dem Friedenskongress in Sparta die einzelnen Bundesmitglieder den Frieden beschwören konnten, sondern das hat Theben für alle zusammen gemacht und damit demonstrativ ihnen die eigene Gesetzgebung, die Autonomie genommen. Der interessanteste Fall ist, glaube ich, der Fall des Aetolischen Bundes, wobei darüber die Quellen, die ich jetzt gefunden habe, relativ wenig auskunftsträchtig sind. Man kann erstens sagen, das ist ein alter Bund, dessen Anfänge sich sozusagen in der Geschichte verlieren, aber immerhin 367 vor ist schon dokumentiert, dass es einen solchen Bund, ein solches Koinon, ein solches Gemeinsames gegeben hat. Dass der Bund dann zum Rivalen des Achaiischen Bundes geworden ist, was dann die makedonischen Könige ausgenutzt haben, um diese verschiedenen Bünde gegeneinander zu orientieren. Hier wird jetzt also nur die Geschichte erzählt, wie dieser Aetolische Bund sich in dieser ganzen Konkurrenzsituation verhalten hat. Wichtig ist hier schon zu sehen, dass hier auch die Römer und Karthager in diesem Spiel der Kräfte im Mittelmeerraum mitgemischt haben. Also dass das nicht eine einseitige Geschichte mit Philipp von Makedonien gewesen ist, sondern eben im Dreieck zwischen Rom und Karthago. Was hier nicht diskutiert wird, was ich aber in anderen Quellen gefunden habe, ist, dass die Aetoler, also der Bund, relativ großen Wert auf die Gleichberechtigung der Mitglieder gelegt hat. Also da einige der Ratschläge des Isokrates anscheinend auch in seinen seiner Verfassung und vor allen Dingen auch im realen Verfahren umgesetzt. Damit, dass aber dann schließlich die Makedonen doch die Hegemonie gewannen und die Bünde dann allenfalls noch vorübergehend gegenüber den Diadochenreichen als eigene Strukturen auftreten konnten, wird diese Form, die der Aetolische Bund gefunden zu haben scheint, tatsächlich eine solche Ordnung oberhalb der Polis auf stabile Weise zu errichten, ohne eine hegemoniale Abhängigkeit zwischen den Polis zu schaffen, wie das sowohl im Achaiischen als auch im Boiotischen Bund der Fall gewesen ist. Das scheint eben nicht sich als dauerhafte Struktur durchgesetzt zu haben, sodass sich dann die Struktur der hellenistischen Reiche durchgesetzt hat. Und man kann sich ja, glaube ich, klar machen, was das bedeutet hat. Aber da will ich vorher dann doch nochmal einschieben, das große Ereignis, das gewissermaßen den Übergang zur hellenistischen Welt von der alten griechischen Welt darstellt, ist natürlich Alexanders Welteroberung und die damit dann anschließend erfolgende Wendung zu den hellenistischen Reichen und zum römischen Reich. Ich habe das jetzt erstmal nur, weil man könnte darüber natürlich lange reden, aber ich will da jetzt erstmal nur die wenigen griechischen Überlieferungen zitieren, die dem Alexander zugeschrieben werden. Es wird gesagt, als er fragte, wem er sein Reich hinterlassen werde, also die Frage der Nachfolge war ja akut und an ihr ist das Reich auch in die Diadochenreiche zerbrochen. Die Diadochen, das sind eben die Nachfolger, die sich dann das Reich teilen mussten. Und da hat Alexander gesagt, dem Stärksten, Kratistos, also Stärksten richtig im Sinne von Macht, Durchsetzungsfähigkeit. Dann gibt es von ihm das andere überlieferte Wort, es gibt keine anderen Welten mehr zu erobern. Also nachdem er Indien erobert hatte, hatte er die bekannte Welt zu einem Reich zusammengefasst. Und dann gibt es die hübsche Anekdote, wäre ich nicht Alexander, wollte ich Diogenes sein, der den Alexander gesagt haben soll, nachdem Diogenes gesagt hatte, geh mir aus der Sonne, nachdem Alexander ihn gefragt hatte, was er sich dann von ihm wünschen würde. Ich denke, das sind schöne Anekdoten, die ich aber nochmal daraufhin hinterfragen möchte, was sie uns eigentlich lehren. Also ich denke, sie lehren uns zweierlei. Erstens, und das ist die letzte Anekdote, es gibt so etwas wie eine Parallelität zwischen dem Alexander und dem Anspruch der Philosophie. Die Philosophie hat sich damals herausgelöst aus allen traditionellen griechischen Zusammenhängen des Lebens und ist vom Anspruch her kosmopolitisch geworden. So wie das Alexander glaubte zumindest verwirklicht zu haben. Der Alexanders Reich ist ja insofern ein interessantes Phänomen, als es ein kosmopolitisches Reich ist. Ein Reich, was den Anspruch hat, alle Welten erobert zu haben, die es zu erobern gibt. Dass das nicht wahr war, ist eine andere Frage. Aber dass das Alexanders Anspruch war, denke ich, geht aus dieser Überlieferung hervor. Und damit komme ich zu dem, was man vielleicht dieser ganzen Überlieferung und auch in der großen Geschichtsschreibung, die es da gibt und den Kontroversen, die es da gibt, am schwierigsten entnehmen kann. Nämlich, was waren das eigentlich für Reiche? Na, also ich habe das ja schon mal angedeutet. Ich denke, diese Reiche waren anders als die alten Reiche aus den Anfängen der Hochkultur. also das Sumerische, Akkadische oder Ägyptische Reich oder auch dann die Erobererreiche wie das Hethiterreich oder das Perserreich. Und die Frage ist natürlich, was war denn da anders? Und ich glaube, das kann man in der Tat beantworten mit den Elementen, die wir jetzt bis jetzt schon zusammen haben. Wir haben gesehen, die Polis hatten Warenproduktion, Warenhandel, Geldwirtschaft zu einem hohen Grad entwickelt, und zwar so einem solchen Grad, dass das gewissermaßen eine selbstgetragene Dynamik hatte, die auch nicht wieder abgebrochen worden ist. Ja, man kann sagen, in der Spätantike bricht es ab, aber das ist dann sozusagen, da reden wir von 500 bis 700 Jahren später, also es ist eine sehr, sehr lange Zeit, und da sind dann noch andere Faktoren dazugekommen. Das ist, glaube ich, die erste wichtige Sache. Während zwischen den alten Reichen, also auch zwischen Ägypten und Sumer oder den Hethitern und den Ägyptern, zwar auch Austausch existiert, ne, es gibt da auch Handel, aber dass der Handel eine von den Reichen selber nicht kontrollierbare Dynamik annimmt, ist einfach nicht der Fall. Und zweitens, die alten Reiche waren alle kein Weltreich. Natürlich waren die Diadochenreiche auch kein Weltreich, aber das Alexanderreich war kurzfristig eins gewesen. Die Diadochenreiche sahen sich selber als Bestandteile eines Weltreichs, und die Römer haben mit ihrem Imperium Romanum ja den Anspruch des Weltreichs dann auch erneuert, auch wenn sie ihn nie wirklich eingelöst haben. Es gab immer noch andere Reiche, Partherreiche und so weiter, und im Indusgebiet, und sowieso gab es jenseits des Horizonts noch China. Na, also insofern war das mit dem Weltreich natürlich einzuschränken. Aber das ist, glaube ich, neu. Das ist, dass sozusagen auf der Grundlage eines, man könnte sagen, weltweiten Handels und eines weltweiten Wirtschaftszusammenhangs tatsächlich jetzt die Reichsbildung erfolgte und nicht mehr nur sozusagen Austausch des Überschüssigen an den Rändern des Reiches mit anderen Reichen. Das ist, glaube ich, eine Strukturdifferenz, die man als solche würdigen kann. Und das ist, glaube ich, die Leistung, die die hellenistischen Reiche und vorher schon das Alexanderreich ausgemacht hat. Und die auch erklärt, was so schwer erklärbar ist, warum konnte der Alexander mit einer immerhin überschaubaren Streitmacht, die war groß und militärisch sozusagen auf dem neuesten Stand, aber er hat ja in wenigen Jahren tatsächlich diese ganze Welt erobert. Wie war das denn möglich? Und ich glaube schon, dass es daran lag, dass er eben eine neue, überlegene Reichsform brachte, die dann auch den Unterworfenen einen Vorteil brachte. Nämlich, sozusagen analog zu den griechischen Polis, selber aktiv und wohlstandsbringend, natürlich galt das für die Reichen, nicht für die Armen, an diesem Welthandel teilzunehmen. Also dieses Versprechen der Wohlstandsentwicklung durch Teilnahme an Welthandel und Einbringen in die weltweite Produktion, glaube ich, war das, was Alexanders Eroberung so attraktiv gemacht hat. Und das nahm dann die Form an, dass Alexander eben den Weltfrieden versprechen konnte. Dieser Weltfrieden war eben die Voraussetzung dieser kosmopolitischen Wirtschaftsentwicklung. Und dabei sind wir natürlich wieder bei der Frage, und warum kommt es nicht zur Entwicklung des Kapitalismus? Und denn damit sind wirklich wesentliche Voraussetzungen gegeben. Aber ich glaube, das kann man relativ präzise beantworten, weil eben nicht die Ordnung der Polis, wo ja wir gesehen haben, in der demokratischen Polis für die Armen eine Möglichkeit gefunden war, zu existieren, schlecht als recht, aber das war für die Armen sowieso nichts anderes möglich, ohne sich dauerhaft als Lohnarbeiter zu verkaufen. Ja, dieses sozusagen Athener-Modell der Vermeidung des Übergangs zum Kapitalismus wurde durch diese Eingliederung in die Reiche nicht aufgehoben. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Diese Polis blieben autonom. Sie waren nur, was ihnen genommen wurde, war die Außenpolitik und die Militärpolitik. Also Kriege führen war nicht mehr und eigene Außenpolitik machte auch das jeweilige Reich. Aber unterhalb dieses Niveaus war die Polis weiterhin aktiv und existent. Und das hat natürlich dann Auswirkungen gehabt, diese Veränderung. Die Polis gibt es weiter als verfasstes Gemeinwesen, aber sie ist eben jetzt nicht mehr in der Lage, Kriege zu führen und sie ist auch nicht mehr in der Lage, ihre eigene Außenpolitik zu machen, was ja eng zusammenhängt. Da möchte ich daran erinnern, dass Aristoteles, ich glaube, das ist am Ende der Nikomachischen Ethik, unterschieden hat zwischen dem Bios Politikos und dem Bios Philosophikos. Der Philosoph, der führt eben eine theoretische Praxis. In dem Zusammenhang bemerkt Aristoteles ja auch da bekanntlich, dass auch die Theorie eine Praxis ist. Also auch das Philosophieren ist eine Tätigkeit und muss als Tätigkeit sozusagen im Modell des guten Lebens Eingang finden. Und da argumentiert Aristoteles so, dass er sagt, selbstverständlich kann ein Mensch nicht nur philosophieren, sondern in seinem Leben muss er sich auch seinen Haushalt kümmern, also Ökonomia betreiben und er muss ein aktiver Polite sein. Das gehört zum guten Leben dazu. Der Bios Philosophikos ist allenfalls für diejenigen, die das können und die sozusagen die Muße dazu haben, ein weiteres, besonderes, wertvolles Element des guten Lebens. Aber es ist völlig klar, dass es keine Alternative gibt zwischen Bios Philosophikos und Bios Politikos. Auch jeder Philosoph ist ein aktiver Polite. Er kann das sozusagen weniger ehrgeizig betreiben als andere, weil er auch noch andere Sachen zu tun hat. Aber da ist er auch nicht unterschieden von dem klugen Hausvater, der eben die Ökonomie seines Hauses als erste Priorität betreibt und die politische Tätigkeit nur als zweite. Und ich denke, das ist sozusagen jetzt meine Hypothese, dass im Zuge dieser Veränderung des Status der Polis, wie gesagt, die Polis-Verfassung verschwindet nicht, das werden nicht alles Heloten, die werden nicht alle hierarchisch abhängig, es wird auch nicht überall die Aristokratie eingeführt, sondern die demokratischen Verfassungen bestehen im Grundsatz weiter. Aber sie haben sozusagen mit den existenziellen Fragen von Krieg und Frieden und den damit zusammenhängenden Fragen der Außenpolitik, Schutz des Handels und so weiter, nichts mehr zu tun. Damit wäre meine Hypothese jetzt, kommt es zu einer Herabstufung der existenziellen Bedeutung des Bios Politikos. Also es ist auch noch überliefert, auch noch in der Spätantike von Philosophen, dass sie dann in ihrer Polis wichtige Ämter übernommen haben, aber das ist nicht mehr zentral und hat nicht mehr die Bedeutung, die es noch zu Aristoteles Zeiten gehabt hat. Und insofern, denke ich, kommt es in diesem Übergang aber erst in diesem Übergang, also nicht schon gewissermaßen bei Epikur oder bei Pyrrhon von Elis oder bei Zenon von Kition, zu einer Privatisierung der Lebensweise, ne, der in dieser befriedeten hellenistischen Welt ist es eben auch möglich, sich um die Politik nicht so sehr zu kümmern. Es ist möglich, sein Leben darauf einzurichten, dass man eben friedlich seinen Wohlstand mehrt und insofern privat seine Ökonomie betreibt. Das sind jetzt alles reale Möglichkeiten der Lebensweise. Hinzu kommt, dass die Zahl der Freigelassenen meines Wissens auch allmählich steigt. Zur typischen hellenistischen Polis gehört eben nicht nur eine beträchtliche Zahl von Metöken, also Leuten aus anderen Polis, die da lebten und Handel trieben, sondern es gehört auch eine wachsende Zahl von Menschen, die die Befreiung von der Sklaverei auf dem Wege des Freikaufs nach längerer professioneller Tätigkeit erlangt haben, die aber nicht Politen sind. Also neben den Politen und den taucht jetzt noch die Gruppe der Freigelassenen als Bewohner der Polis auf, die keine Sklaven sind, aber auch nicht Politen und damit auch nicht am politischen Geschäft teilhaben können. Und für die ist natürlich das Leben von vornherein ein Privatleben, weil sie von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen sind. Und damit wäre meine weitere Vermutung, kommt es zu einem Primat der Ethik, wie wir es heute noch kennen. Wenn Philosophen praktische Philosophie hören, dann denken sie immer gleich an die Ethik. Dass die Politik auch dazu gehört. Und bei Aristoteles auch ganz klar gesagt wird, erstmal geht es um die Politik und dann kann man auch noch Ethik betreiben. Das ist völlig vergessen. Bis heute. Also das ist schon, denke ich, ziemlich schlagend und ich denke auch, das ist ziemlich wichtig, weil damit sich der Inhalt dessen, was praktische Philosophie ist, im Grunde herabstuft. Ich will jetzt keinen sozusagen, wie man sagen, säbelrasselnden Existenzialismus vertreten, aber es geht eben nicht mehr um alles. Es geht um mehr oder weniger, es geht um bequem oder unbequem, es geht um ästhetisch oder nicht ästhetisch, darum geht's. Aber ob die Frage der Existenz der Polis, die die klassischen Polis ja immer wieder in mörderischen Kriegen aufs Spiel gesetzt haben, um die geht es nicht mehr. Ich kann sagen, es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, also das will ich jetzt auch gar nicht bedauern. Aber es geht eben auch nicht mehr darum, dass man durch Teilnahme am Leben der Polis dieses Leben dann auch selber orientiert, mit Leben erfüllt und darin dann aufgeht, sondern im Grunde wird jeder und jede, sowieso jede, aber jeder zum Privatmann. Ja?
War das nicht auch eine Überlebensstrategie? Hätten denn die Herrschenden es zugelassen, auch in der Zeit, dass sich die Philosophen in die Politik einmischen. Und das erkennend hat man vielleicht gesagt, dann gehen wir auf die Ethik oder auf das, was damit zusammenhängt.
Ja, das würde ich etwas anders sehen. Weil, das ist aber eine gute Frage, weil das wird nochmal ein Problem dran deutlich. Was die Herabstufung der Politik angeht, steht dahinter ja nicht die Furcht, dass die Herrscher sich bedroht fühlen würden. Denn von der Politik in der Polis, in den Polis, fühlten die sich nicht bedroht. Das war sozusagen eine zugestandene, ich sag mal scharf, Spielwiese. Die wirkliche Politik, nicht unter diesem Namen, ne, weil Politik bezog sich eben auf die Polis, fand auch bei Hofe statt. Also wenn die Philosophen sich an der Hofintrige beteiligten, dann ging es um den Kopf. Aber wenn sie sozusagen Bürgermeister spielten oder oberster Priester oder was man sonst so als Philosoph so gerne werden konnte und auch geworden ist, Das war für die Herrschenden unbedeutend. Ja, aber an einer ordentlichen Hofintrige sich zu beteiligen, das kommt dann ja bei Rom vor, wo ja einzelne Philosophen praktisch Kaiser gewesen sind, weil sie eine Weile so wichtig waren und dann wurden sie eben auch entsprechend gewaltsam entfernt. Also die Politik im modernen Sinne verlagert sich mit diesem Übergang aus den Polis heraus. Dort wird nichts politisch Wichtiges mehr entschieden, sondern die entscheiden halt über ihre Feste, den Markttarif und was man noch so an durchaus nicht unbedeutenden Entscheidungen zu treffen hat. Aber alle wichtigen Fragen, über denen es dann auch wörtlich ums Ganze geht, die werden von den Reichsregierungen, und das heißt bei Hofe des Herrschers, entschieden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Unterschied, der für die hellenistischen Reiche natürlich auch wichtig ist. Also für die hellenistischen Reiche gibt es gewissermaßen zwei Sphären des Politischen. Eine depotenzierte Sphäre, die eben das offiziell Politische war. In der Polis konnte man Wahlen abhalten, man konnte Parteien bilden, man konnte Feste feiern, man konnte den Haushalt der Stadt verwalten, man konnte überlegen, was man für öffentliche Bauten errichten kann und wie man das bezahlen kann. All diese Fragen wurden weiterhin bearbeitet. Die übergreifenden Fragen, bei denen es ja letztlich auch um Krieg und Frieden ging, die wurden eben nicht von der Polis mehr behandelt, sondern die wurden durch Ratschluss des Herrschers, so hieß das ja, entschieden. Und wenn wir uns fragen, gab es dahinter eine Politik, können wir sagen, selbstverständlich gab es dahinter eine Politik. Also die Vorstellung ist naiv und albern zu glauben, die Herrscher hätten wirklich nur im eigenen Kopf nachgedacht, was sie denn nun als nächstes machen sollen. So natürlich hatten die ihren Apparat, hatten ihre Ratgeber und haben auf die dann mehr oder minder gehört oder auch verschiedene Ratgeber gegeneinander ausgespielt, sich gezielt auch bestimmte Leute zum Ratgeben herangezogen. Und all das ist die wirkliche Politik der hellenistischen Reiche. Aber die findet eben nicht nur unter dem Namen Politik statt, sondern ist alles hinter diesem Schleier des Ratschlusses des Herrschers verborgen. Also ich glaube, das ist auch, diesen Unterschied sich klarzumachen, ist auch heute noch für Politik durchaus von Bedeutung. Ohne jetzt in Verschwörungstheorien verfallen zu wollen, diesen Unterschied gibt es heute noch. Zwischen dem, was öffentlich verhandelt wird und den Entscheidungsprozessen, die wirklich organisiert werden. Und den haben die hellenistischen Reiche erfunden, kann man sagen. Gut, und das führt jetzt dazu, dass, so meine These, die lebendige philosophische Szene, die wir in dieser Übergangszeit erlebt haben, sich verändert in Richtung im Grunde zweier großer Schulen, der stoischen Schule und der epikureischen Schule. Die platonische Akademie existiert weiterhin erstmal marginal. Die Skepsis tritt eben nicht als Schule auf, sondern immer mal wieder ein großer Skeptiker. Und der aristotelische Peripatos ist eben zu einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut geworden, wo die Manuskripte des Aristoteles aufbewahrt werden und erst später im Hellenismus der Andronikos von Rhodos die große Ausgabe dieser Schriften veranstaltet und sie damit wieder in die philosophische Debatte einführt. Also im Grunde haben wir aber in den hellenistischen Reichen eben diese beiden konkurrierenden Schulen, die wir uns näher angucken werden. Und in der stoischen Schule kann man das mit dem Namen Kleanthes von Assos und Chrysippos von Soloi, also Chrysipp, wie er meist genannt wird, entsprechend bezeichnen. In der epikureischen Schule ist es nicht so, dass eine zweite Generation oder dritte Generation namentlich hervorgetreten ist, die sich so deutlich abheben lässt. Deswegen werden wir dann nachher auch sehen, ist diese Frage der Sammlung und Publikation von Epikurs Werken und der Konsolidierung und Organisationsleistung der Schüler des Gartens eben viel schwieriger zu unterscheiden von dem, was Epikur selber zu Lebzeiten an Publikation und an Organisation seiner Community, seiner Kommune, kann man ja sagen, geleistet hat. So, diese beiden gilt es jetzt sich näher anzugucken. Kleanthes von Assos und Chrysippos von Soloi. Kleanthes hat eine ganz interessante Reaktion auf die neue Lage. Scheint, das sind alles Texte aus gezeigt, das sind alles Texte aus der Wikipedia. Er verkörpert so etwas wie eine Common-Sense-Reaktion gegen die allmählich sich dynamischer entfaltenden neuen Wissenschaften. Es wird berichtet, dass er gegen Aristarch von Samos, den führenden Astronomen und Kosmologen, eine Gottlosigkeitsklage in Gang gesetzt hat, weil dieses Weltbild der modernen Naturwissenschaften, die es damals eben in Ansätzen gab, die traditionellen Common-Sense-Vorstellungen vom Kosmos bedrohte. Und Kleanthes von Assos scheint daran vor allen Dingen gearbeitet zu haben, dieses Common-Sense-Weltbild als solches mit philosophischen Mitteln zu artikulieren und gegen Heraklit, gegen Demokrit, gegen Aristarch und wer auch immer unter den Philosophen und Wissenschaftlern das in Zweifel gezogen hatte, zu verteidigen. Also es spricht vieles dafür anzunehmen, dass man in gewissem Sinne sagen kann, dass mit Kleanthes die Stoa sich zu einer ersten Common-Sense-Philosophie entwickelt hat, die also das etablierte und eingeführte Weltbild des gebildeten Griechen stabilisierte und konservierte. Sein Grundgedanke ist relativ simpel, sozusagen im Gegensatz zu dem, was man seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert im Anschluss an Formulierung von Edward G. Moore als Naturalistic Fallacy, also das unberechtigte Schließen vom Sein auf das Sollen bezeichnet, im exakten Gegensatz dazu vertritt Kleanthes die These, wenn man die Wirklichkeit richtig erkennt, dann ist das die Grundlage für tugendhaftes Handeln. Da gibt es einen interessanten Zwischengedanken, auch das ist wieder jetzt der Wikipedia-Text, nämlich die Verbindung Erkenntnis der Wirklichkeit, Geistes- und Charakterstärke und sittliches Wissen. Das heißt, es wird unterstellt, wenn ich die Wirklichkeit richtig erkenne, dann habe ich auch Geistes- und Charakterstärke und aufgrund dieser Geistes- und Charakterstärke erhalte ich dann auch sittliches Wissen. Das ist insofern ganz bemerkenswert, als Aristoteles noch anders argumentiert hat in seiner Diskussion der Grundlagen von Ethik und Politik, führt Aristoteles ausdrücklich als Referenz, also als Bezugspunkt und letzten Endes auch als Kriterium, den Spudaios ein, den guten Politen. Der tüchtige Polite ist sozusagen selber exemplarisches Modell und damit Maßstab dafür, was sittlich, ethisch und politisch richtig ist. Und diese Figur des Spudaios wird hier bei Kleanthes aus der Argumentation beseitigt. Aristoteles sagt ausdrücklich, man muss sich eben angucken, was der Spudaios macht. Und dem Spudaios kann man auch erklären, was denn so die wichtigsten sittlichen Überlegungen sind, die man artikulieren muss. Wer das nicht hat, der muss das erstmal lernen. Also der Philosoph kann nicht durch seine Belehrung irgendeinen Menschen zu einem guten Politen machen. So einen guten Politen muss es schon mal geben, und dann kann der Philosoph daran arbeiten, dass die begreifen, was sie können, und dass andere das auch lernen können. Von ihnen, nicht vom Philosophen. Und genau diese Zwischenfigur wird von Kleanthes von Assos eliminiert. Und durch diesen Dreiklang von Erkenntnis der Wirklichkeit, sittlichem Wissen und Geistes- und Charakterstärke ersetzt. Dann ist klar, dass damit die Tugenden in eigentümlicher Weise privatisiert werden. Ja, also jeder kann für sich selber tapfer, selbstbeherrscht und gerecht sein, vorausgesetzt, dass er beharrlich immer wieder daran arbeitet, seine Erkenntnis ins Handeln zu übersetzen. Und dann wichtiger Punkt, das werden wir noch uns näher anschauen, Kleanthes vollzieht neben dieser Indienststellung der Philosophie für den Common Sense, wobei man dazu sagen muss, das ist der Common Sense der depotenzierten Politen. Das ist kein kirchlicher oder religiöser Common Sense, sondern es ist der Common Sense der Polis, die aber gewissermaßen eingefroren wird. Wo man auch vielleicht erkennen kann, dass bei Kleanthes schon so etwas wie eine Reaktion auf diesen Depotenzierungsprozess vorliegt. Wichtig ist dieser Zeusymnus, und den werden wir uns näher angucken. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt noch was hier habe. Ne? Ja, das haben wir, den Zeusymnus. Heil dir, erhabenster Gott, mit zahlreichen Namen Verehrter. Das ist jetzt ganz wichtig. Also erstens ist der Gedanke darin enthalten, dass es eine Hierarchie der Götter gibt. Also die Götter sind selber ordentlich geordnet. Und es gibt einen obersten Gott. Und dieser oberste Gott ist der, der eigentlich wichtig ist. Und jetzt kommt eine ganz wichtige zusätzliche Bestimmung: mit zahlreichen Namen Verehrter. Das, denke ich, ist der Übergang, und damit gibt die entsprechenden Vorgeschichten in der Philosophie davor, bei Platon, bei Aristoteles, man kann vielleicht auch sagen bei Parmenides. Es gibt so etwas wie einen Gott der Philosophen bereits vorher. Aber hier wird das ganz explizit gemacht: die Unterschiede der verschiedenen Götter, welche die Menschen verehren, und insbesondere der verschiedenen obersten Götter, welche sie verehren, wird als eine Frage der bloßen Namen. Und Namen sind eben Konvention. Das ist, wie ob man jetzt ägyptische, sumerische oder griechische oberste Götter verehrt. Das ist nur eine Frage des Namens. Also damit wird implizit der Anspruch erhoben, das ist hier zwar ein Zeusymnus, aber wenn ich in Persien, im Persischen Reich dichten würde, dann würde ich natürlich entsprechende andere Namen benutzen als den Namen des Zeus. Wenn ich in Ägypten dichten würde, dann würde ich wieder andere Namen benutzen, oder in Indien. Es wird damit implizit der Gedanke einer natürlichen Vernunfttheologie explizit formuliert, die aber nicht jetzt in Gegensatz tritt zu den existierenden Theologien, sondern behauptet, sie alle in der Weise in sich aufzunehmen, dass sie sagt, was diese Theologen und Theologien eigentlich meinen. Alle reden vom erhabensten Gott, und alle meinen genau das, was die Griechen Zeus nennen und was die anderen anders wie nennen, was der Philosoph aber als solches, man könnte sagen, seinem Begriff nach diskutieren kann. So, also, dann haben wir als die verschiedenen Kennzeichen. Ich glaube, das sind traditionelle Kennzeichen der souveränen obersten Macht, Allmächtiger. Ich glaube, das ist wirklich auf diese souveräne Macht. Ja, da gibt es keine Einschränkung der Macht. Das ist nicht jetzt im paradoxalen Sinne wirkliche Allmacht hier gemeint. Fürst der Natur, ganz wichtig. Auch die Physis ist eben auf diesen obersten Gott hin geordnet. Dann wird der Gedanke formuliert, dieser Gott ist eine aktive, lenkende Kraft. Ne, wir kennen das Bild des Steuermannes schon bei Platon. Und ganz wichtig, das spielt dann in der Theologie bis, denke ich, in die Gegenwart eine große Rolle, er lenkt alles, ne, also der Gedanke, dass Philosophie eben über alles geht, nicht über irgendeinen Teilbereich und die Ordnung des Kosmos eben auch dann eben alles betrifft. Und dieses wird nicht nur gelenkt irgendwie, sondern es wird nach der Satzung gelenkt. Das heißt, es gibt hier eine zugrunde liegende Ordnung, die als solche gesetzt ist. Und dann wird gleich noch hinzugesetzt, dich dürfen ja sämtliche Sterblichen grüßen. Also das Grüßen ist hier sicherlich als sozusagen Verehrungsbekundung gegenüber dem allerhöchsten Gott zu begreifen. Aber hier ist eben ganz wichtig, dass hier eben nicht gesagt wird, Zeus ist der Gott der Griechen oder der zivilisierten Menschen, sondern Zeus wird hier explizit für alle Menschen. Also das, wofür der Name Zeus steht, kann man ja sinngemäß sagen, wird damit für alle Menschen in Anspruch genommen. Damit haben wir so etwas wie einen universalen Vernunftgott. Und dann wird der spezifische Gedanke, der dann im Christentum als Gottes Ebenbildlichkeit formuliert worden ist, noch formuliert, dass die Menschen auf diesen obersten Gott irgendwie zurückgehen, wir entstammen ihm und wir stellen von allem, was sterblich auf Erden lebt und wandelt, als einzige dar das Abbild der Gottheit. Also im Menschen wird dieser Gott dargestellt und insofern erfahrbar und erlebbar. Und hier kann man sich natürlich jetzt fragen, wie ist das gemeint? Es gibt ja von Xenophanes die Überlegung, wenn die Elefanten Götter hätten, dann würden sie die als Elefanten abbilden und wenn die Kamele Götter hätten, als Kamele und die Krokodile als Krokodile. Damit hat er sicherlich auch bekannte Nachrichten über Gottesgestalten in Indien und in Ägypten gewissermaßen parodiert und aufgenommen. Und ich denke, es ist hier nicht so gemeint, dass der Gott oder der Mensch in dem Sinne seiner physischen, biologischen Existenz in irgendeiner Weise die Gottheit abbildet. Und da ist natürlich die Frage, was kann denn hier gemeint sein? Und ich denke, das Einzige, was da wirklich plausibel ist, ist der Gedanke, dass eben im Menschen das Denken, die Vernunft, das Argumentieren selber verwirklicht wird und der Mensch in seiner Tätigkeit diese Vernunft, die als göttliches Prinzip gedacht wird, tatsächlich aktualisieren, erfahren und erleben kann. Gut, dann geht es weiter. Das Walten soll jetzt gepriesen werden. Das geordnete Weltall, das rings um die Erde sich breitet, also kein heliozentrisches, sondern ein geozentrisches Modell. Und das folgt der Führung des Zeus gerne, das heißt ohne Gewalt. Aber er ist auch unbezwinglich. Das heißt, er wäre auch in der Lage, die nötige Gewalt anzuwenden. Und es wird als sozusagen ja, zentrales Exempel dieser potenziell anwendbaren Gewalt des Zeus wird der Blitzstrahl. Zeus ist ursprünglich der Gott von Blitz und Donner herangeführt, wobei dann, wenn wir diese spekulative Wendung erlaubt ist, damit natürlich angespielt wird, mit diesen vielen obersten Göttern, die mit Blitz und Donner zu tun haben, auf die Bedeutung des Feuers für die Herausbildung menschlicher Kultur. Ja, also das Feuer, was ja in der Tat dann irgendwie aus Blitz und Donner kommt, ja, es ist ganz unwahrscheinlich, dass die Menschen auf andere Weise Feuer erlebt oder angezündet haben, als dass sie eben, wenn irgendwo ein Blitz ein Feuer entzündet hatte, das aufgenommen und weitergetragen und weiter genährt haben. Insofern ist dieser Rückbezug auf die Erfahrung von Blitz und Donner auch, sagen wir mal, menschheitsgeschichtlich sicherlich von Bedeutung. Und es gibt eben eine ganze Reihe von obersten Gottheiten, die sozusagen ursprünglich Gottheiten von Blitz und Donner gewesen sind. Da gibt es einen offenbar interessanten Zusammenhang, den Kleanthes hier aufgreift. Jedes Geschöpf der Natur ist dem Schlag des Blitzes unterworfen, und diese Gewalt wird aber von Zeus, so die Konstruktion, als Einheit, als Aufrechterhaltung der Einheit des Ganzen begriffen, die alles machtvoll durchdringt, mit dem riesigen Lichtquell die Kleinen verbindet und durchweg, indem er seine Gewalt anwendet, er als oberster Herrscher dann diese Ordnung produziert und reproduziert. Und es wird dann argumentiert, wenn, muss ich mal gucken, ist da noch die dritte Fortsetzung ist irgendwie verloren gegangen, wenn die Menschen dieser Führung des Zeus vernünftig folgen würden, dann führten sie ein glückliches Leben. Das ist also der Punkt, wo Kleanthes explizit gegen die moderne Auffassung von der Kluft zwischen Sein und Sollen anargumentiert, und zwar mit dem Mittelglied des glücklichen Lebens. Wenn man ein glückliches Leben führen will, dann kann man das tun, indem man vernünftigerweise der Führung des Zeus und damit der Ordnung des Kosmos folgt, also entsprechend lebt, wie die Stoiker das dann formuliert haben. Und das tun die Menschen aber nicht. Sie stürmen vernunftlos von einem Unglück zum anderen, teils um nichtige Meinungen eifrig und leidig sich streitend. Also der Streit der philosophischen, kulturellen Meinungen, der eben mit dieser Modernisierung der griechischen Verhältnisse unaufhebbar verbunden war, und teils auf Gewinn erpicht im unzulässigen Maße. Also genau das, was Aristoteles als Schematistik kritisiert hatte, auch das ist hier wieder der Punkt. Also auch hier wird eben deutlich, Kleanthes hat im Kopf so etwas wie eine Common Sense-Philosophie, die eben sozusagen die gemeinsame richtige Grundüberzeugung aller gebildeten Menschen artikuliert und eine Regulierung und Besänftigung dieser Dynamik der Geldwirtschaft. Es gibt auch noch das Problem, dass es Menschen gibt, die sich vor allen Dingen an den Lüsten des Körpers orientieren, die eben nicht dauerhaft zu Befriedigung führen. Das ist der gemeinsame Topos der Stoiker hier. ohne ein sicheres Ziel zu erstreben, bald hierhin, bald dorthin. Und ihr Eifer bewirkt das Gegenteil nur vom Erwünschten. Das Erwünschte ist ja das Glück. Und wenn ich jetzt eben nicht nachhaltig nach körperlichen Lüsten oder Freuden strebe, und dann habe ich eben immer wieder die Situation, dass das vorbei ist und wieder neu streben muss und auf die Weise eben nicht die Ataraxia als Grundlage des Glücks erreicht werden kann. Dann wird das sozusagen umgemünzt in einen Appell. Das ist dann auch, wird dann auch deutlich, wo der Stellenwert der Philosophie liegt. Das heillose Übel, dem die Menschen verfallen, beruht, so die These, auf Unwissenheit. Diejenigen, die nicht wissen, wie die Welt geordnet ist, die verfallen in all diese Probleme. Und diese Einsicht, wie Zeus gerecht und geordnet den Weltenlauf lenkt, muss den Menschen gelehrt werden, damit sie glücklich leben können. Und dann wird eben gesagt, wir wollen hier selber geehrt, selber in unserer Ehre als Menschen angesprochen, die eben selber diese göttliche Vernunft in sich tragen. Und das geht dann eben so, dass sie dann dieses Walten der göttlichen Vernunft ständig besingen, so wie es den Sterblichen zukommt. Und es wird dann gesagt, das Höchste, was wir erreichen können, Menschen wie Götter, ist das für alle stets wirksame Recht gebührend zu preisen. Und damit wird, glaube ich, relativ deutlich, wie die vernunftreligiöse Wendung aussieht, die Kleanthes der stoischen Philosophie gegeben hat. Und man kann durchaus sagen, damit gibt es sozusagen Grundelemente einer stoischen Theologie, und etwaige Übereinstimmungen mit der christlichen Theologie und auch mit der muslimischen Theologie, die man durchaus finden kann, wenn man sucht, sind eben kein Zufall, sondern hängen damit zusammen, dass dieses Modell der Theologie dann auch in dem Moment, wo Christentum und Islam sich so etwas wie eine Theologie zugelegt haben, dann auf diese Art von Gedanken zurückgegriffen haben. Damit kommen wir zu Chrysipp. Ein ganz anderer Fall. Chrysipp war, anders als Kleanthes, ein umfänglich sich verbreitender Schriftsteller. 705 Buchrollen, also wenn wir mal davon ausgehen, dass eine Buchrolle sicherlich mindestens 20 bis 30 Seiten gehabt hat, dann reden wir eben doch von einem Werk, das man auch heute schon als Werk bezeichnen würde, also in den mehreren tausend Seiten. Wobei, da will ich jetzt erstmal kommentieren, dass er das überhaupt so niederlegte. Ja, also, natürlich, wir haben auch von Aristoteles in seine Schulschriften, weil es schon klar, wenn man sozusagen so komplizierte Sachen untersuchen will, wie Aristoteles in seiner Metaphysik oder in seiner Ethik oder in seiner Politik, dann kommt man um die Schriftform nicht herum. Das kann man nicht alles in Sinngedichten sozusagen memorieren und fassen. Aber ich glaube, bei Chrysipp kommt zu dieser Niederlegung in dieser ausführlichen Form noch etwas anderes hinzu. Nämlich tatsächlich die Absicht der stoischen Philosophenschule, eine schriftliche und damit verlässliche Grundlage zu geben. Diese Schriften sind eben, und das denke ich, ist anders als Aristoteles. Aristoteles hat seine Schriften, die wir haben, eben verfasst als sozusagen Grundlagen seiner Kurse innerhalb des Peripatos. aber nicht sozusagen als Handbücher des Guten und Wahren. Während bei Chrysipp kann man das unterstellen, dass das Handbücher des Guten und Wahren gewesen sind. Er ist wohl auch derjenige, der die Trennung der Lehre in Ethik, Logik und Physik betrieben hat. Ich unterstreiche in dem Zusammenhang die Ethik. Die Politik ist jetzt aus der praktischen Philosophie vom Namen her verschwunden. Und die materialistische Erkenntnistheorie haben wir schon bei Zenon von Kition diskutiert. Die müssen wir jetzt nicht neu aufgreifen. Wichtig ist eigentlich, dass bei Chrysipp die Logik jetzt eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Und zwar ist es auch interessant, welcher Zweig der Logik. Was Chrysipp sozusagen schon fast sozusagen zur fertigen Gestalt entwickelt hat, ist die Aussagenlogik. Die Logik, wie Aussagen logisch verknüpft werden können. Und der, wenn Sie so wollen, Witz ist, dass diese Aussagenlogik in der Tat formalisierbar ist, sodass sie dann als vollständig, als Set von Operationen, die einer ausführen kann, vollständig beschrieben werden kann. Das heißt, Chrysipp hat gerade den Teil der Logik ausgearbeitet und systematisiert, der sich auf die Kohärenz von Texten bezieht. Oder auf die Kohärenz von Argumentationen, die jemand mit sich selbst ausübt. Also Frage und Antwort verschwinden damit aus dem Horizont der Logik. Und das ist, glaube ich, eine ganz weitreichende Geschichte. Dann hat Chrysipp auch in der Ethik, das ist, fällt den Wikipedia-Formulierern gar nicht auf, dass das was Eigentümliches ist, dass das in der Ethik stattfindet. Also die Frage des richtigen Lebens wird von ihm in eine Frage der Ethik übersetzt und die Figur des stoischen Weisen dann klassisch formuliert. Der stoische Weise ist eben jemand, der eben nicht mehr sich an dem politischen Tagesgeschäft beteiligt, was eben auch depotenziert ist, sondern sich im gewissen Sinne der privaten Ethik ausschließlich widmet. Oh. Ja, die Logik, wie die Aussagenlogik aufgebaut ist, das muss ich Ihnen jetzt nicht weiter erklären. Das ist bis heute noch Grundlage der Aussagenlogik. Und was interessant ist, ist, dass Chrysipp nicht nur weitgehend schon die Formalisierung dieser Aussagenlogik betreibt, sondern auch die Rückführung auf 5 Axiome. Wenn das Alpha und das Beta, ferner das Alpha, wenn das Alpha ist, bitte, dann das Beta, ferner das Alpha, also das Beta. Das ist klassische Form des Schlusses. Wenn das Alpha, das Beta, ferner nicht das Beta, also nicht das Alpha. Nicht zugleich das Alpha und das Beta, ferner das Alpha, also nicht das Beta. Entweder das Alpha oder das Beta, ferner das Alpha, also nicht das Beta. Entweder das Alpha oder das Beta, ferner nicht das Alpha, also das Beta. Ja, als einfachste Schlussformen, die er damit ausgearbeitet hat. Und das wird dann durch metalogische Regeln noch ergänzt, die allerdings uns nicht als solche bekannt sind. Und das ist dann sozusagen in die philosophische Tradition eingewandert und hat sich vom Namen Chrysippos gelöst und findet man in der Scholastik und findet man in gewisser Weise auch erneuert in der modernen Aussagenlogik. Das will ich jetzt doch noch mal kurz kommentieren. Also Chrysipp ist gewissermaßen in die philosophische Alterskultur eingegangen. Das liegt aber auch daran, dass diese Art der Logik sozusagen von jeder Spezifik der philosophischen Position oder Spezifik der historischen Bezüge gereinigt ist. Also es ist jetzt wirklich eine reine monologische, ein reiner monologischer Zweig der Logik, der so weit formalisiert ist, dass er mit philosophischen Thesen und Fragen keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr hat. Und deswegen gewissermaßen als Handwerkszeug in die Philosophiegeschichte ohne Bezug auf Chrysipp eingewandert ist. Ich will dann noch mich zur Frage des Epikureismus dann etwas weiter auslassen, wo mir das besonders schwer zu sein scheint, zwischen Epikur und der Sammlung und Publikation von Epikurs Werken und der Konsolidierung und Organisationsleistung der Schüler des Gartens tatsächlich genauer zu unterscheiden. Das ist mir am Stoff nicht wirklich geglückt. Ich rekapituliere nochmal. Ups, das ist ja jetzt. Moment. Also hier habe ich erstmal ein Zitat aus einem Lexikon von der Mitte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet, wobei ich hier dann aber offenbar vergessen habe, das nochmal zu korrigieren. Also hier das alte deutsche lange S, das hat diese Software dann als F gelesen. Also es ist nicht die Luft, es ist immer die Lust, von der da die Rede ist. Da wird nochmal rekapituliert, wie im Rückblick diese Lehre des Epikur gesehen wurde. Epikurismus, die Lehre des Epikur, welche die der Kyrenaiker Aristipp ausbildete. Also das ist schon mal ganz wichtig. Epikur wird da durchaus schon wahrgenommen als jemand, der nicht einfach ganz neu auftritt, sondern an die sokratischen Schulen, nämlich an Aristipp von Kyrene, anknüpft. Es wird dann zitiert, finde ich schön, Philosophie als eine Tätigkeit, welche durch Begriffe und Beweise ein glückliches Leben bewirkt. Ja, also philosophieren ist eben nicht irgendwie zu denken, sondern so zu denken, dass man Begriffe ausarbeitet und auf die Grundlage Beweise führt. Ja, das, glaube ich, ist über den Epikurismus, den Epikureismus hinaus durchaus denkbar. Dann hätten die Epikureer die Logik oder Kanonik, also Kanon als Urteilskriterium, dass man eben die Gültigkeit von Urteilen beurteilen kann, von Aussagen beurteilen kann, ist gewissermaßen das Erste, was der Philosoph können muss. Und er muss sich sozusagen die Fähigkeit zur logischen Beurteilung aneignen. Dann kann er Naturlehre betreiben, wobei Naturlehre, muss ich hier nochmal betonen, eben alles betrifft, was die wirkliche Welt angeht. Es wird nicht zwischen einer natürlichen und einer geschichtlichen Welt unterschieden, sondern die geschichtliche und gesellschaftliche Welt ist für die Griechen der Antike selber physisch. Und die Physik, also die Lehre von der Natur, / die Lehre von der Wirklichkeit, wie sie von sich aus ist, so kann man das, glaube ich, angemessen übersetzen, ist dann insofern eine Dienerin der Ethik, also der Wissenschaft vom richtigen Leben, indem sie nämlich vor Aberglauben bewahrt. Also die Leistung der Philosophie, durch Begriffe und Beweise ein glückliches Leben zu bewirken, besteht eben darin, dass Ängste, die man aufgrund von Aberglauben sonst hat, vermieden werden können, indem man eben einsieht, dass es für diese Ängste keinen Grund gibt. Auch dem Epikurismus gilt, dass das höchste Gut die Lust, Die Lust jedoch ist ihm ein Zustand des Gesamtlebens, daher ein Gegenstand der Erwägung und Berechnung, welche sich mit dem Verschmähen augenblicklicher Lust und mit Schmerzen verträgt. Also der ist eben kein naiver Hedonismus, sondern der jeder Lust oder jeder Freudeerfahrung nachläuft, sondern das auf den sowas wie eine Lebensbilanz bezieht. Die gesamte Lebensführung ist eben darauf eingerichtet, dass wir möglichst viel Lust und möglichst wenig Schmerz erfahren. Und deswegen ist dann auch schon Schmerzlosigkeit Lust und geistige Lust oder Unlust überwiegt jede sittliche. Und in dieser geistigen Lust überwiegt jede sittliche, unerschütterliche Gemütsruhe im Gefühl des inneren Wertes und Verachtung der Schicksalsschläge. Und das bleibt die wahre Weisheit, welche, das wieder ein Zitat von Epikur, in der Glückseligkeit bei Gerstenbrot und Wasser mit Zeus wetteifert. Also auch hier ist wieder der Bezug auf Zeus, aber auch hier sicherlich nicht im Sinne einer besonderen Religion, sondern einfach mit dem obersten Gott. Aber der gemeinsame Gedanke ist in der Tat, im Philosophieren ist der Mensch göttlich. Im Philosophieren ist der Mensch tatsächlich in der Lage, sich zu der allerhöchsten Ebene, die es überhaupt gibt, zu erheben. Ja, wird dann gesagt, das Resultat ist verfeinerter Egoismus und den Tod fürchtet er nicht, weil er das Ende aller Empfindung sei. Die Götter führen ein bedürfnisfreies, glückseliges Leben und befassen sich nicht mit den Angelegenheiten der Menschen. So richtiges Referat der epikureischen Lehre. Wobei ich schon denke, dass das ganz stark geprägt ist vom späteren Epikureismus. Wie weit das schon so geschlossen bei Epikur war, halte ich nicht für sozusagen jeder weiteren Untersuchung entzogen. Aber diese Untersuchung muss erst angestellt werden und ich kann Ihnen da jetzt noch keine Ergebnisse präsentieren. Dann wird jetzt bei Wikipedia wieder der Epikurismus ursprünglich als Gegensatz zum Platonismus.
Ja, ich wollte mal fragen zu den Wettervorstellungen. Glaube ich, dass das vielleicht eigentlich so eine Art Zugeständnis eines Atheisten an den Zeitgeist war vielleicht, dass er da noch die Götter reingebracht hat, weil das hört sich ja, also sie haben mit dem menschlichen Leben wirklich gar nichts mehr zu tun.
Das ist natürlich, da gibt es auch eine entsprechende Diskussion darüber, aber es ist schwer entscheidbar. Wichtig erscheint mir zu sein, dass die Götter bei Epikur Bestandteile der Physis sind. Also die Götter sind nicht irgendwie im Jenseits, sondern sind besonders vollkommene Exemplare der Physis. Also im Unterschied zu den Menschen, also sind Menschen ohne die offensichtlichen Beschränkungen, denen Menschen unterliegen. Wir sind also nicht sterblich, nicht verletzlich, werden nicht krank. Also es ist sowas wie eine Projektion menschlicher Vollkommenheiten. Und die Unvollkommenheiten und Widrigkeiten des menschlichen Lebens werden weggelassen. Das ist die sozusagen der Begriff von Götter, den Epikur hier zugrunde legt. Und damit ist natürlich klar, das sind auch keine Götter, die in irgendeiner Weise jenseits der Wirklichkeit oder außerhalb der Ordnung der Physis stehen, sondern die gehören zu gehören dazu.
Die Frage ist, ob auch bewusst ist, dass es eine Projektion ist.
Das kann ich nicht wirklich sagen. Das kann man aus dem bekannten Material nicht eindeutig schließen. Sicherlich war das auch, sagen wir mal, ganz klug, davon zu reden, dass auch die Philosophen Götter kennen. Denn ich meine, seit Anaxagoras sind Philosophen ja immer wieder mit Asebi-Prozessen überzogen worden. Und da war es eine kluge Maßnahme, schon bei Kleanthes zu sagen, das, was wir verehren und woran auch wir uns richten, ist das, was ihr unter anderem Namen als Götter kennt. Also soweit, denke ich, kann man sich da aus dem Fenster hängen, dass es eben Götter in einem etwas anderen Sinne als dem üblichen sind. Wie weit da jetzt eine Projektionstheorie schon bei Epikur explizit ist, vermag ich den Fragmenten, die wir haben, nicht zu entlocken. Dann ist vielleicht noch wichtig, dass ist auch, denke ich, richtig so. Der ursprüngliche Gegensatz gegenüber dem Platonismus tritt zurück, einfach deswegen, weil der Platonismus unwichtig wird. Was wichtig ist in der hellenistischen Zeit, ist die als andere Philosophenschule die Stoa. Die ist wichtig. Und Stoa und Epikurismus sind die beiden großen hellenistischen Philosophenschulen. Alles andere hat marginale und vielleicht noch sekundäre Bedeutung.
Sie ignoriert die Politik, steht da ja, mit ihrem Garten.
Ja, ja. Mit dem Garten war natürlich dann der Rückzug perfekt. Ja, also sozusagen ein Netz von privaten Kommunen, wo man auch, wenn man sozusagen in eine andere Metropole reiste, dann bei den Kollegen Unterkunft fand, war sozusagen das Rückgrat des Epikurismus. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich das klarzumachen. Das unterscheidet den Epikurismus auch von den anderen. Und insbesondere von der stoischen Schule. Da hat es ein solches Netzwerk nicht gegeben, sondern die waren gewissermaßen individuell darauf angewiesen, sich als Philosophen in Gestalt von Schulen oder in Gestalt von Privatlehrerpositionen, wie sie wohl Philodemos in Herkulaneum gehabt hat, der da beim reichen römischen Patrizier gelehrt hat, in dessen Hause, sozusagen halb öffentlich. Müssen an einflussreiche Leute, sodass es eben nicht nur um dessen Kinder ging, sondern auch um dessen Freunde und Bekannte, denen da was zu ermitteln war. Aber es war eben ein häuslicher Lehrer, der im Oikos angesiedelt war und nicht im politischen Raum. Das ist, glaube ich, für die Stoa ganz charakteristisch, dass sie eben im Oikos anderer oder auch direkt im Staatsdienst, aber der war auch meistens so organisiert, dass er als Oikos des Herrschers, also der Hof des Herrschers wurde als Oikos betrachtet, also sozusagen Privatsphäre des Herrschers und nicht öffentlicher Raum. Das ist, glaube ich, für die Stoa halt demgegenüber charakteristisch. Und die Epikureer hatten eben dieses Netzwerk von epikureischen Kommunen als, man kann sagen, materielle Basis ihrer Philosophie. Was denn dazu geführt hat, dass dieses wirklich lange weitergegangen ist. Ja, die epikureische Schule hat eine ganz lange Kontinuität. Von Epikur haben wir nicht viel. Es gibt dann durchaus epikureische Texte. In Herkulaneum gibt es davon eine ganze Menge. Vermutlich aus dem Besitz von Philodemos. Das habe ich wieder. Und wichtig ist jetzt, dass es bei den Epikureern so etwas wie, ich sage das mal mit einem christlichen Begriff, Buchstabengläubigkeit gegeben hat. Also Sie erinnern sich, dass in der pythagoreischen Schule das schlagende Argument war, autos epha, er selber hat es gesagt, also Pythagoras hat es selber gesagt, was die Überlieferungssituation ganz schlecht beeinflusst hat, weil jeder, der irgendwas erfunden hat, dann versucht hat, einen Spruch des Pythagoras zu finden oder zu erfinden, dem er das dann schon entnehmen konnte. Hier ist es so, dass eben die Frage Puketai, wo steht das denn, in der epikureischen Schule in den Vordergrund rückt. Das heißt, wir haben nicht mehr die Situation, dass die Sprüche des Meisters, auch die werden dann gesammelt in einigen Manuskripten, der Bezugspunkt sind, sondern es geht wirklich darum, dass eine schriftliche Grundlage der richtigen Lehre geschaffen wird. Man kann das so fassen, dass offenbar im Epikureismus die Orthodoxie, also das Vertreten der richtigen Lehre, die eben auch schriftlich festgehalten war, als Orthopraxie begriffen worden ist. Also das, was ich vorhin zitiert habe, dass man eben auf philosophischer Grundlage die Voraussetzung schafft, glücklich zu leben, wird eben an diese Orthopraxie der Orthodoxie gebunden. Und das ist natürlich ein ungeheuer konservativer Mechanismus, der dann immer wieder dazu geführt hat, dass dieselben Schriften reproduziert, verbreitet und gelesen wurden. Deswegen ist, glaube ich, das schon richtig, dass man sagen kann, hier gab es einen gewissen ängstlichen Dogmatismus, weil der Inhalt der Dogmen war eben selber als Bestandteil dieses Garantierens des Glücks begriffen. Ja, das lag natürlich schon daran, dass schon für Epikur die wesentliche Aufgabe der Physik, also der Wirklichkeitsphilosophie, darin bestand, die Furcht und Angst vor Wundern und ähnlichen Dingen zu nehmen, was dann sogar die spezifische Form annahm, dass Epikureer dann oft mehrere Erklärungen für irgendwas anboten. Und es ging ihm gar nicht so sehr darum, jetzt die richtige Erklärung zu finden, sondern einfach zu sagen, was hast du, brauchst dich nicht zu ängstigen. Das lässt sich auf mindestens drei verschiedene Weisen auch ganz natürlich erklären. Also von da aus war es eben dieser, sagen wir mal, therapeutische Charakter der epikureischen Physik, war eben ganz im Vordergrund. Ja, Epikur hat dann eben auch wirklich sich darum gekümmert, dass seine Schule sozusagen auf dieser schriftlichen Grundlage, dass seine Schule sich stabilisierte, Festkalender, Totenkult, Geburtstag, Gedenktag für die Brüder, Erinnerungsmahl, Gedenktag für den Freund Polyainos. Und diese Gedenktage hatten immer den Inhalt, dass da bestimmte Schriften verlesen wurden. Also die Schriften waren nicht nur in der Bibliothek und man konnte sie einsehen, sondern man kriegte sie dann auch immer wieder präsentiert. Und gibt auch die Überlieferung, Epikur hätte gesagt, sie sollten sich alle so verhalten, als ob sie das Gefühl hätten, er schaute ihnen zu. Also insofern eine durchaus vergleichbare Strategie mit der des Pythagoras, wo eben der Epikur selber dann als Garant der Kohäsion der Schule imaginiert wurde. Wobei es ganz schwer ist, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, auseinanderzulegen, was davon Epikurs eigenes Werk war und was dann das Werk der ersten Schülergeneration, die das zweifellos dann stabilisiert und befestigt haben, gewesen ist. Schauen wir mal. Es gibt deswegen einige Punkte. Ne? Es wird die Betonung der Autorität der Schrift. Da kann man dann durchaus auch an christliche Parallelen denken. Es gibt eine Betonung des Auswendiglernens, man muss das alles so präsent haben. Ich kenne das noch aus dem 19. Jahrhundert oder aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, kenne ich es natürlich nur lebendig. Das deutsche Bildungsbürgertum äußerte sich unter anderem auch darin, dass man eben bestimmte Klassiker-Zitate bei entsprechender Gelegenheit auswendig hersagen konnte. Und das ist eine Praxis, die geht offenbar bis in die Epikureerschule zurück. Und hat eben dazu beigetragen, dass das eine ungeheuer metastabile Einrichtung gewesen ist, die tatsächlich sich über hunderte von Jahren als solche auf einer kohärenten Grundlage reproduziert hat. Ja, bitte.
Ich habe letzte Woche vorgelesen, dass Kohl eigentlich nichts aufgeschrieben hat, also dass eigentlich nur die Briefe vorgehalten sind.
Ja, ja, es sind...
hat dann die Schüler die Anatomie die erste als aufgeschrieben?
Nein, nein, es scheint so zu sein, dass Epikur sowohl die großen Briefe geschrieben hat, ne, typischerweise Briefe an sozusagen neue Gründungen epikureischer Kommunen. Und es scheint auch so zu sein, dass es von der Schülergeneration aufgeschriebene Aussprüche gibt, ne, die eben in verschiedenen Sammlungen zusammengetragen sind. Sozusagen darüber hinaus, ob Epikur sozusagen Lehrschriften nach dem Typus des Aristoteles geschrieben hätte, das würde ich eher nicht so sehen. Sondern es ist eher so, dass es da entweder um diese Briefe geht oder um Fixierung von Sprüchen und so 3-4 Punktargumentationen, die dann schon von der Schülergeneration wohl gemacht worden sind. Ja, ich denke, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich gucke noch mal gerade, ob ich hier noch was... Ja, also deswegen hat das dann ganz lange gedauert, auch wenn man dann durchaus feststellen kann, dass es auch unter Epikureern zu Debatten gekommen ist. Also diese Art der Orthodoxie, die Epikureer gepflegt haben, hat nicht verhindert, dass sie dann auch Differenzen hatten und sich darüber argumentativ auseinandergesetzt haben. Aber insgesamt hat die Epikureerschule eine ungeheure Kontinuität auf Schriftgrundlage produziert. Und das ist natürlich interessant. Man kann sagen, die Epikureerschule ist gewissermaßen der erste Zusammenhang, der tatsächlich einen kommunalen Lebenszusammenhang oder einen kommunitären Lebenszusammenhang auf der Grundlage schriftlicher Doktrinen organisiert hat. Lange vor den Buchregionen. Ja, das war's dann für heute. Danke.